Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Bäcker, willkommen zu einer Spezialausgabe vom The Pod Magazin. Eigentlich gibt es das Format ja nur alle zwei Wochen, doch wenn es einen guten Anlass gibt, dann auch mal außer der Reihe. Und die Nominierungen für den Deutschen Computerspielpreis 2018 sind ein guter Anlass. Der Preis wird am 10. April in Berlin verliehen. In 10 von 13 Kategorien werden Preisgelder vergeben, etwa 110.000 Euro für das beste deutsche Spiel beispielsweise. Nominiert sind hier The Inner World 2, Der letzte Windmönch, The Long Journey Home und Witch It. Insgesamt werden 560.000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet, eine Rekordsumme für den Deutschen Computerspielpreis. Doch in dieser Magazinfolge soll es jetzt nicht darum gehen, alle Nominierten vorzulesen. Vielmehr widmen wir uns der Tatsache, dass der DCP auch 2018, und zwar direkt mit der Veröffentlichung seiner Nominierten, für hitzige Debatten sorgt. Denn ein gelungenes, erfolgreiches und sogar international bekanntes deutsches Spiel fehlt in der Liste der Nominierten. Deck 13s an die Souls-Reihe angelehntes Science-Fiction-Action-Spiel The Surge. Wieso wurde das vom DCP ignoriert? Wegen der Gewalt? Wurde es übersehen? Gab es Gemauschel? In einer Facebook-Gruppe der deutschen Spielebranche wurde seit der Bekanntgabe der DCP-Nominierten am 6. März heftig diskutiert. Und unser André, der ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat sich auf die Suche nach dem Grund für die Auslassung von The Surge gemacht. Dabei ist er fündig geworden und alles Weitere kann er auch selbst erzählen, denn er ist hier zugeschaltet. Hallo André.
Hallo Sebastian. Ja, das war ganz ulkig. Ich habe tatsächlich am Anfang gesagt, sogar in dieser Facebook-Gruppe, ach, das erweckt zumindest schon wieder den Anschein, als wäre da vielleicht ein Spiel aussortiert worden, weil zu viel Gewalt drin ist. Und da kann ich auch nochmal offiziell sagen, das war falsch. Ja, also darum ging es nicht. Das Ganze ist, so wie mir das jetzt erzählt wurde, tatsächlich ein bürokratischer Stolperstein gewesen, wenn man so möchte. Was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt, und ich glaube, außerhalb vom Deutschen Computerspielpreis sowieso wenige wussten, ist, dass The Surge tatsächlich im letzten Jahr schon eingereicht wurde für den Deutschen Computerspielpreis. Mhm. Da haben wir auch schon so ein bisschen gerunzelt und haben gedacht, so, naja, vielleicht warst du spät dran. Und es hat aber auch daran teilgenommen. Und das ist der Punkt, wo es so ein bisschen interessant wird. Also das Hauptspiel, The Surge, wurde letztes Jahr schon eingereicht. Das bedeutet aber, weil das Reglement des Deutschen Computerspielpreises nicht zulässt, dass das gleiche Spiel zweimal an der Preisverleihung teilnehmen darf, dass es dieses Jahr eigentlich gar nicht mehr teilnehmen durfte. Tatsächlich haben die Entwickler von Deck 13 dieses Jahr allerdings nochmal die Complete Edition von The Surge eingereicht. Die wurde dort auch angenommen, allerdings durfte die Jury dort nur den DLC beurteilen, weil der war neu und der durfte sozusagen jetzt noch ein zweites Mal teilnehmen. Und das Problem mit dem The Surge im Vorjahr war, dass anscheinend, so wurde es mir zumindest zugetragen, eine relativ frühe und aus Berichten von Jurymitgliedern noch sehr unfertige Version gewesen ist. Das heißt also, die Jury sah sich mit The Surge einmal konfrontiert in einem Zustand, in dem war es sehr buggy. Es gab Leute, die mir gesagt haben, sie konnten das Spiel kaum eine Stunde spielen, weil es ihnen abgestürzt ist in einer Tour, weil sie es teilweise auch erst gar nicht starten konnten und so weiter und so fort. Und das heißt aber, im zweiten Jahr, wo das Spiel dann ausgereifter war und dann diese Probleme vielleicht eliminiert gewesen wären, da wiederum konnte das Hauptspiel eigentlich gar nicht mehr beurteilt werden von der Jury, sondern da war es nur noch der DLC. Und so ist es dann zweimal aus sehr unterschiedlichen Gründen durchgerutscht. Das ist die Grundlage.
Also hat hier Deck 13 eigentlich den Fehler gemacht, das Spiel zu früh in einer zu instabilen, unfertigen Variante einzureichen und sich damit auch die Preisverleihung, die eventuelle im nächsten Jahr verbaut?
Ja, aber nein. Jetzt wird es nämlich ein bisschen mysteriöser sozusagen. Die Sache ist nämlich eigentlich folgende. Also erstmal, wenn man sich das Reglement anschaut, dann wird man feststellen, dass es da eine Institution namens Award Bureau gibt. Und das Award Bureau, das sind sozusagen diejenigen, die die ganze Logistik hinter dem Deutschen Computerspielpreis machen. Ja? Die organisieren die Jurytreffen und die kümmern sich darum, dass diese Einreichungen anfangs geprüft werden. Und es erweckt so ein bisschen den Einschein, als müssten die eigentlich tatsächlich jetzt die Spiele auf Lauffähigkeit prüfen. Das machen sie auch, aber in einer sehr grundlegenden Art und Weise anscheinend. Also da wird geguckt, kann ich das installieren? Kann man das starten und es läuft. Diese erste Prüfung, diese Hürde hat es anscheinend genommen. Also es scheint so, als ob das nicht ein monströs offensichtliches Problem gewesen sein soll. Was ganz interessant ist, ist aber, dass ich gehört habe, Und das alles, also alles, was ich so erzähle, ohne dass ich das in irgendeiner Form qualifiziere, habe ich tatsächlich von mehreren Quellen aus, von Leuten gehört, die wirklich mit daran beteiligt waren. Das heißt, das darf als relativ gesichert gelten, was ich hier so erzähle. Und die Geschichte ist, dass selbst die Fachjury, also eine der Fachjurygruppen, die mit dem Spiel betraut waren, haben auf ihrer Sitzung, also da, wo die Jurys zusammenkommen, um zu besprechen, welche Titel sie nominieren wollen, gesagt, lasst uns bitte den Entwickler nochmal anrufen und denen vielleicht dazu raten, das Spiel, also das Hauptspiel im Jahr 2017, im vergangenen Jahr, nochmal für ein Jahr zurückzustellen und es erst im nächsten Jahr einzureichen, weil es uns solche Probleme macht, weil es so buggy ist. Jetzt ist es allerdings so, meinem Verständnis nach, so wie das mir erzählt wurde, die Jury sagt sowas dann einem Vertreter des Awardbüros. Das Awardbüro selber darf nicht direkt irgendwie in Kontakt mit diesen Einreichern treten, weil das eine neutrale Instanz sein soll. Die wiederum müssen sich also an jemand anderen wenden. Die haben sich an einen Vertreter des damaligen Bio gewandt, der heute nach der Fusion mit dem Game einfach nur noch Game heißt. Und der wiederum hat den Entwickler angerufen. Ich weiß auch, wer das ist, der bei dem Entwickler angerufen hat. Der hat mir auch bestätigt, dass dieser Anruf stattgefunden hat. Jetzt ist allerdings umgekehrt das Problem, dass beim Entwickler Deck 13 man mir gesagt hat, sie können sich an keinen Anruf erinnern, in dem man ihnen konkret dazu geraten hätte, das Spiel zurückzuziehen und erst im nächsten Jahr nochmal einzureichen. Also wo wirklich sehr konkret gesagt worden wäre, hey, hier, das Spiel ist so buggy, es ist keine gute Idee, das dieses Jahr einzureichen. Und das ist genau der einzige Punkt, wo es mir nicht gelungen ist, ja, wirkliche Klarheit zu schaffen, weil das ist eine Jury-Sitzung, die ist inzwischen ein Jahr her. Also es gibt Jurymitglieder, die mir einfach sagen, sie können sich nicht mehr erinnern, was da jetzt genau abgelaufen ist. Sie können sich nicht mehr genau erinnern, was für einen Zustand das Spiel hatte. Und dieser Mensch, der bei Deck 13 angerufen hat wiederum, dem habe ich gefragt, ob er mir denn mal einfach sagen kann, ob er verstanden hat, dass seine Mission war, sozusagen diesem Entwickler sehr deutlich ans Herz zu legen, das Spiel zurückzustellen. Und der hat aber darum gebeten, dass ich mich erst an den Verband wende, in dessen Auftrag er damals gehandelt hat, und dass die gestatten sollen, ob er eine solche Auskunft überhaupt erteilt. Denn all diese Geschichten, die, wie man schon an meiner Erzählung merkt, die unterliegen Verschwiegenheitsvereinbarungen. Die Jury darf mir eigentlich nicht groß diese ganzen Auskünfte geben. Bei dem Awardbüro sagt man mir, sie dürfen mir nichts sagen. Und auch genau dieser Mensch sagt halt so, hey, bevor ich so eine Frage beantworte, hätte ich gerne, dass mir mein Verband, also bei dem ich damals tätig war, sagt, dass ich das machen darf. Und diese Freigabe von Bio ist jetzt zumindest bis zu dem Zeitpunkt unserer Aufzeichnung nicht erfolgt. Das heißt, ich kann nicht sagen, wie genau wusste der denn, weil das ja über so eine Zwischenstation dann erstmal weitergereicht wurde, was er da wirklich dem Entwickler sagen soll. Und meine Theorie ist so ein bisschen, weil ich nicht glaube, dass irgendeine der beteiligten Parteien mir Blödsinn erzählt. Das sind alles Menschen, die ich relativ gut kenne, von denen ich das Gefühl habe, dass sie mir auch keinen Blödsinn erzählt haben, einfach aus der Art und Weise, wie erzählt wurde. Ich glaube, alle Beteiligten sagen die Wahrheit. Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass da so ein bisschen stille Post stattgefunden hat, dass dieses Gespräch mit dem Entwickler nicht so eindeutig verlaufen ist, vielleicht auch nicht so eindeutig verlaufen konnte. Ich weiß nicht, ob es vielleicht Regeln gibt, dass die besagen, dass man dann nicht irgendwie denen so weit unter die Arme greifen darf, dass man explizit sagt, hey, reicht es besser im nächsten Jahr ein, das weiß ich alles nicht. Dass das dort jedenfalls nicht klar genug angekommen ist und dass deswegen, weil Deck 13 nicht genau wusste, in welcher Situation sie sich befunden haben, ja, gesagt haben, so, nö, das ist schon okay so. Und dann nahm das Spiel also 2017 in diesem Zustand an der Juryberatung teil und wurde deswegen nicht nominiert. Und in diesem Jahr wiederum war es nur der DLC und der wiederum hat die Hürde auch nicht genommen.
Oh weh, dumm gelaufen. Fast schon schuldlos an die Wand gefahren. Zumindest die Chance, The Search, ein wirklich gutes, leuchtendes Beispiel für deutsche Spiele, das aus diesem Award rauszulassen. Was hat denn Deck 13 dazu gesagt? Du hast doch sicher Jan auch angerufen oder einen anderen da in dem Studio.
Also ich habe mit Deck 13 gesprochen. Die waren bemüht, sozusagen gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Also die haben gesagt, sie können nicht bestätigen, dass man ihnen in irgendeiner Form das so deutlich mitgeteilt hat, weil dann hätten sie es natürlich zurückgezogen. Das erscheint mir auch sehr glaubwürdig. Mir fällt wenig ich kann mir vielleicht irgendein Szenario zusammen konstruieren, warum ein Entwickler in so einer Situation trotzdem sagen sollte, wir wollen auf jeden Fall, dass das Spiel teilnimmt. Aber ich glaube, also wenn ich mir Beschreibungen mancher Jurymitglieder in Erinnerung rufe, in welchem Zustand das Spiel angeblich gewesen sein soll, wenn man das den Entwickler gesagt hätte, dann wäre denen klar gewesen, dass das idiotisch ist, es nicht zurückzuziehen. Deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man sich dagegen entschieden hätte, wenn die Informationen alle, so wie ich sie jetzt gehört habe, klar beim Entwickler angekommen wären. Aber die offizielle Haltung von Deck 13 ist im Grunde genommen so, ja, kann man nichts machen.
Allmächt, da erfüllt der DCP ja seine Tradition, jährlich für ein kleines Skandälchen zu sorgen, für einen kleinen Aufreger, für etwas lautes Stirnrunzeln. Und ich finde, das macht Spaß, darüber zu diskutieren. Deswegen würde ich jetzt auch nochmal den Jochen dazu holen. Hallo Jochen.
Hallo ihr beiden.
Und wir gehen ein wenig ins Detail. Was haltet ihr denn davon, dass dieser Preis inklusive der, naja, des Modus, wie man praktisch die Preisträger ermittelt und auch der Kontakt zu dieser Jury, dass das ganz schön abgeschottet ist, dass da Verschwiegenheitsklauseln existieren, dass da praktisch eine direkte Kontaktsperre zwischen einreichendem Entwickler und der Jury herrscht. Es wirkt ja auf der einen Seite sehr gut gemeint und sorgt sicherlich ein Stück weit für eine gewisse Sicherheit und Unabhängigkeit, aber wie wir hier sehen, ist es auch ganz schön nach hinten losgegangen.
Ich will bei einer Sache ganz kurz reingrätschen, nämlich André hat vorhin gesagt, und das stellt so wunderbar heraus, diese Diskrepanz, die jetzt so ein bisschen bei mir zumindest auftritt, als jemand, der sich auch mit dem Reglement beschäftigt hat. André, du hast vorhin gesagt, das Award-Büro darf nicht in Kontakt mit dem Entwickler gehen. Deswegen musste irgendwie eine Zwischenperson eingeschaltet werden. Dann kam es wahrscheinlich zu der ganzen stillen Post. Jetzt gucke ich aber in das Reglement des Deutschen Computerspielpreises herein und dort steht explizit, das Award-Büro wird bei nicht hinreichender Bemusterungsfähigkeit des eingereichten Titels ein beratendes Gespräch mit dem Einreichenden suchen. Jetzt fragt man sich, warum haben die das nicht gemacht? Warum wurde denn da überhaupt stille Post gespielt? Da sitzt man jetzt so ein bisschen davor, wenn man das Ganze mitkriegt, um auf die Frage von Sebastian nochmal zu antworten, und denkt sich oder merkt, dass hinter den Kulissen immer solche bürokratischen Dinge passieren zu scheinen. Das hat man ja auch in der Vergangenheit bemerkt. Letztes Jahr, als es den Eklat um Mimimi, die den Preis fürs beste Game Design für Shadow Tactics auf der Bühne abgelehnt haben, wo es dann auch wieder Gerüchte bzw. Berichte um Mauscheleien hinter den Kulissen, Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe und so weiter gekommen ist. Und jetzt haben wir wieder so einen Fall, wo man eigentlich denkt, würde, es müsste doch relativ klar sein, wer hier mit wem in Kontakt tritt, und plötzlich haben wir ein Spiel von stille Post.
Ja, ich glaube, dass es teilweise vielleicht einfach von außen mit den uns zugänglichen Informationen schwierig zu erkennen, wo ist da jetzt genau in welchem Zusammenhang wer verantwortlich. Das ist ja so ein bisschen das Grundproblem bei der ganzen Geschichte. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Es ging eigentlich nur um die Frage so, hey, jetzt ist ja schon wieder dieser ziemlich große, bedeutende Titel in den Nominierungen nicht aufgetaucht. Und das hat erstmal für Stirnrunzeln gesorgt, weil man sich gedacht hat, das war ja ein relativ sicherer Kandidat für so eine Nominierungsliste zumindest. Es sagt ja keiner, dass das Spiel gewinnen muss oder sonst irgendwas. Und man hat eigentlich sich schon vorgestellt, dass das auf jeden Fall nominiert wird, aus verschiedenen Gründen auch. Also weil The Search zum Beispiel aus meiner Perspektive war es halt so, dass es so der erste erkennbare Schritt von Deck 13 hin zu richtigen AAA-Produktionen. Es ist ein Entwickler, der aber trotzdem unabhängig ist, der garantiert so ein Preisgeld noch gut gebrauchen kann. Also jetzt anders als, nicht, dass die damit gar nichts anfangen können, aber anders als wenn ein Ubisoft zum Beispiel wieder für ein Anno diese Preisgelder bekommt, würde ich eher sagen, das ist genau die Sorte Firma, die du fördern willst. Ja? Auf dem Schritt dahin zu einem richtig großen, auch vielleicht international bedeutenden Studio werden zu können, sind aber noch in der Situation, wo ihnen so ein Preisgeld garantiert gut zu Pass kommt. Also das, so das ureigenste Ding, wo ich mir denken würde, genau dafür ist der DCP gemacht. Und die Qualität des Spiels im Vergleich zum Umfeld, ja, also im Vergleich zum Wettbewerb, glaube ich, hätte dafür auch ausreichen müssen. Das ist jetzt aber nur meine Meinung natürlich. Und deswegen ging das Ganze los. Und was für eine Recherche ich anstellen musste, um dieser so simplen Frage nachzugehen, das ist ja im Grunde genommen schon das, wo es anfängt, wieder bemerkenswert zu werden. Ich musste erstmal gucken, irgendjemand muss mir verraten, wer saß denn in diesen Jurys. Ich musste gucken, mit welchen Jurymitgliedern sind denn bereit, mit mir zu sprechen. Ich musste gucken, dass ich Leute aus dem Umfeld des Veranstalters finde, die mir eben solche Sachen auf der Seite erklärt haben. Und ausnahmslos alle wollten nur informell mit mir sprechen oder konnten nur informell mit mir sprechen. Ich kann niemanden namentlich hier nennen oder sonst irgendwas, weil alle sagen, da darf ich eigentlich nicht drüber sprechen.
Das ist eine bizarre Situation. Und ein Stück weit existiert ja jetzt 2018 dieser Wunsch, man würde doch gern The Search in diesem Preis sehen, aber der Zug ist ja bereits 2017 abgefahren. Und zwar basierend auf Regeln, die auch dafür da sind, um eben zu verhindern, dass irgendwelche, ja, gute Willenentscheidungen da getroffen werden, dass man jetzt zum Beispiel das Search einfach weiß, das verdient hat, nominiert man das halt. Genau das geht jetzt aktuell nicht, weil das halt so ein hartes Reglement hat, eigentlich etwas Positives, bloß dass es hier nach hinten losgeht. Das ist irgendwie eine paradoxe Situation.
Das ist halt genau die Situation, die du schaffst, und André hat das gerade sehr schön geschildert, wenn du alles hinter verschlossenen Türen ausklüngelst und keinerlei transparente Kommunikation nach außen hast. Denn was wir hier jetzt haben, ist, wenn das so stimmt, wie André das geschildert hat, die ganzen Hintergründe, und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, auch mir hat das durchaus das ein oder andere Jurymitglied bestätigt, dass genau sowas dort gelaufen sei. Und wenn man das berücksichtigt, dann ist das eigentlich ein sehr, sehr, wie du es schon gesagt hast, Sebastian, ein sehr, sehr konsequenter Vorgang. Man hat ein Reglement und man hält sich daran. Aber jetzt mal unabhängig davon, ob dieses Gespräch und wie dieses Gespräch mit Deck 13 stattgefunden hat. Man hält sich an seine eigenen Regeln. Das war ja in der Vergangenheit beim DCP nicht immer der Fall. Und in der Situation würde ich sagen, da macht auch die Jury einen guten Job. Im ersten Schritt zu sagen, okay, das Spiel ist zu buggy, so wie es eingereicht wurde, das nominieren wir nicht. Und im zweiten Schritt zu sagen, ja gut, jetzt können wir noch den DLC bewerten, aber wir nominieren ja kein DLC anstelle von tatsächlich erschienenen Vollpreisspielen sozusagen. Auch da wäre ja, wenn man das jetzt nominiert gehabt hätte, nämlich den DLC des Spiels, den man beurteilen konnte, würde man ja ebenfalls mit sehr großer Berechtigung sagen, wieso ist ein DLC nominiert anstatt eines ganzen Spiels? Also hier hat eigentlich jeder, bis wahrscheinlich auf die Kommunikation, seinen Job gemacht, aber jetzt sind wir wieder bei der Kommunikation, denn wie wirkt das nach außen bei einem Preis, der seit Jahren in der Öffentlichkeit mit einem Rucksack an Glaubwürdigkeitsproblemen zu kämpfen hat, von der ganzen Gewaltdebatte, von der ganzen Anno-Skandal, den es damals mal gab, letztes Jahr den Mimimi-Skandal, politische Einmischung und. Diesen ganzen Rucksack trägt man seit Jahren mit und jetzt gibt man solche Nominierten raus, wo man intern doch genau wissen muss, das Erste, was nicht nur übrigens in der Branche, man gucke sich das auch die Berichterstattung außerhalb der Branche an, diese Nominierungen werden von einer Spieleöffentlichkeit mit völligem Befremden bis hin zu hahaha, sind die dumm, wahrgenommen. Und warum? Bloß weil man nicht kommunizieren kann, dieses Spiel auf Rückfrage, selbst auf Rückfrage jetzt von André, kann man nicht kommunizieren, das Spiel konnte nicht nochmal nominiert werden, das war letztes Jahr schon eingereicht. Dazu ist ein Preis nicht in der Lage, der von öffentlichen Geldern mitfinanziert wird, um mit öffentlichen Steuergeldern Spiele und deutsche Entwickler zu fördern, der kann einer Öffentlichkeit, einer Presse, die nachfragt, eine solche banale Auskunft nicht geben. Leute.
Ja, ist echt eine sehr seltsame Geschichte. Und es ist, natürlich ist es einerseits konsequent, auf der anderen Seite, der Zustand, der jetzt herbeigeführt wurde, ist ja, dass The Search nie zu 100% eine faire Chance auf diesen Preis hatte. Also das hat einmal teilgenommen in einer Version, die offensichtlich aus irgendeinem Grund nicht beurteilbar war. Da kann man sagen, okay, selber Schuldentwickler, dass du diese Version eingereicht hast. Wobei, da gibt's auch zum Beispiel wieder, das ist jetzt eher im Bereich der Gerüchte, Sachen, wo gesagt wird, so ja, aber eigentlich war die Version gar nicht so schlecht. Und das war, sag ich mal, so, es gibt auf Steam die Option für noch nicht veröffentlichte Titel, bestimmte Beta-Branches dieser Spiele zugänglich zu machen zum Beispiel. Und dafür braucht man aber, muss man eine bestimmte Einstellung in Steam ändern, muss man auch meistens lange Passwörter einkopieren und sowas. Und wenn man das nicht tut, dann gibt es eine Standardversion, die hinterlegt ist, die dann stattdessen ausgeliefert wird. Und ich sag mal, es gab einige Sachen, die mir gesagt wurden, wo ich aber nicht behaupten kann, dass das verifizierbar ist, dass da eventuell vielleicht auch die falsche Version teilweise an die Jury gelangt ist. Aber da, wie gesagt, das ist nur so nochmal der Vollständigkeit halber, dass solche Geschichten da auch kursieren. Aber dazu nochmal ganz deutlich, das ist nicht belegbar aus meiner Perspektive bislang. Auf jeden Fall an der Jury an sich hat es nicht gelegen. Ich weiß, wer in dieser Jury saß. Das Spiel hatte auf jeden Fall eine kompetente Jury, die hätte eine gute Entscheidung dazu getroffen. Das Spiel hatte halt nur nie die Chance, tatsächlich mal in einer ordentlichen und wie erschienenen Version beurteilt zu werden. Und egal, ob sie sich da konsequent an ihre Regeln gehalten haben oder nicht, ist es natürlich gerade auch noch bei so einem Titel, der in Deutschland nun nicht alle Jahre auf den Markt kommt, eine extrem unbefriedigende Situation, finde ich. Also ich stehe davor und aus meinem Bauchgefühl sagt, der Preis hätte einen Weg finden müssen, dieses Spiel zu berücksichtigen. Wenn dann die Jury, ja, bei der Betrachtung des tatsächlich fertigen, normalen Spiels, so wie es auch in den Handel gekommen ist, zu dem Urteil kommt, nein, wir wollen das trotzdem nicht nominieren, andere Sache. Aber so ist es wirklich einfach so ein bisschen durch die Ritzen gefallen.
Ich glaube, das ist auch so ein Fall von, also ich stimme dir zu, insofern, dass es eigentlich nicht sein kann, dass man ein System hat, in dem so ein Spiel dann durch die besagten Ritzen durchfällt. Aber das ist wirklich so ein, da haben wir mal wieder ein systemisches Problem oder ein strukturelles Problem. André, du sagst ja auch immer ganz gerne, Strukturen bestimmen die Ergebnisse. Und hier hast du eine Struktur, bei der es wahrscheinlich früher oder später zu genau diesem Fall hat kommen müssen, weil es eine Struktur ist, die genau sowas befördert und wo man einfach auch sagt, dann ändere doch die Struktur. Die halte ich sowieso von vornherein für dämlich. Warum werden bei diesem Preis überhaupt Spiele zugelassen, die noch nicht fertig sind und noch nicht erschienen sind? Das kriegen andere Preise ja sehr, sehr einfach auch raus. Beim Oscar muss halt der Film fertig sein. Da werden auch keine vorläufigen Versionen, wir haben noch nicht den finalen Schnitt und so weiter eingereicht, sondern die werden in der Regel in einer fertigen Fassung prämiert und nominiert und bewertet. Das ist ja nicht sonderlich schwierig. Dann sagt man halt einfach, jedes Spiel, das zwischen Datum X, wo wir den Nominierungsprozess machen, und Datum Y, wo der abgeschlossen ist oder wo der im nächsten Jahr beginnt, alles, was dort erscheint und tatsächlich fertig ist, kann in diese Nominierungsliste. Warum man überhaupt erlaubt, dass Spiele nominiert werden und eingereicht werden, irgendwann Ende des Jahres, die erst in 6 oder 8 Monaten fertiggestellt werden sollen, erschließt sich mir überhaupt nicht. Damit wird man irgendwann in genau dieses Problem reinlaufen, was man jetzt hat. Nämlich, dass der Entwickler denkt, mein Spiel ist weit genug, um es einzureichen, weil ich darf ja einreichen, auch wenn es noch nicht fertig ist. Die Jury dann vielleicht sowas sagt wie eben, nee, ist uns noch zu unfertig. Auch das ist ja so ein Fall. Warum ist das dann vielleicht zu unfertig und eine andere Version wie jetzt bei Widget, was ja ein Spiel ist, was für das beste deutsche Spiel nominiert ist, das ist im Early Access. Wie unfertig ist das? Dann hast du ja wieder die ganze Beurteilungsgrundlage ein, ja gut, aber das ist ja noch im Early Access, da kommen ja vielleicht noch Features dazu. Dann ist ja die Frage, wie definieren wir Unfertigkeit? Definieren wir die ausschließlich auf technischen Belangen? Hat das Bugs, stürzt das ab? Oder definieren wir die auf, da fehlen noch Features? Damit machst du dir so einen Rattenschwanz an Problemen und an Fragen, den du völlig einfach vermeiden könntest.
Da muss man übrigens dazu sagen, dass der DCP darauf inzwischen schon reagiert hat. Also sie haben ihr Reglement inzwischen erweitert und die Jury hat jetzt die Möglichkeit, wenn sie das Gefühl haben, dieses Spiel ist einfach noch in keinem Zustand, in dem sie es beurteilen wollen, das Spiel von sich aus zurückzustellen. Also jetzt kann die Jury sagen, nee, dieses Jahr nicht, nächstes Jahr. Das war allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall. Das ist wohl ein Reglement, das auch unter dem Eindruck von dem Ablauf bei The Search dann ergänzt wurde. Und dadurch profitiert The Search jetzt nicht mehr davon, weil das natürlich nicht rückwirkend ergänzt werden kann.
Aber The Search ist halt jetzt einfach das Opfer einer strukturellen Änderung. Das ist vielleicht der Anlass für eine Regeländerung. Aber dein Wunsch, den du vorhin geäußert hast, André, dass man doch dieses Spiel anerkennen soll und irgendeinen Weg finden, der ist ja dann eigentlich auch unerfüllbar. Denn auf der einen Seite wünschst du dir natürlich, dass The Search nominiert wird, auf der anderen Seite wollen wir ja alle, dass der DCP in irgendeiner Form einem festen, transparenten Reglement unterliegt und auch fair abläuft. Und das Reglement mag nicht transparent sein, das musstest du den Juroren und Ex-Juroren aus der Nase ziehen, aber es ist, wie es ist. The Search wird nicht nominiert sein. Punkt, aus, Ende. Schade drum, aber da können wir nichts mehr machen. Und wenn wir hoffen darauf, dass es anders ist, hoffen wir gleichzeitig darauf, dass der DCP plötzlich wieder seine Regeln ein bisschen flexibler auslegt.
Ja, wie gesagt, deswegen habe ich auch gesagt, das ist Bauchgefühl. Also zum einen muss man sagen, ist es ja sogar eine Verkettung unglücklicher Umstände. Also es war offensichtlich, wurde sich ja sogar bemüht, nochmal einen Kontakt zu suchen und dann in letzter Minute sozusagen das noch irgendwie zu retten und das ist irgendwie schief gegangen, ja, aus Gründen, die jetzt nicht mehr 100% nachvollziehbar waren. Und insofern muss man sagen, es ist ja sogar noch nicht mal 100% diesem alten Reglement geschuldet, sondern wenn dieser Anruf in irgendeiner Form anders verlaufen wäre, selbst dann würden wir vielleicht diese Diskussion heute gar nicht führen. Und jetzt haben sie dann ihre Regeln halt entsprechend ergänzt. Aber mein Bauchgefühl ist da, und das ist jetzt natürlich wahrscheinlich eher so die emotionale Meinung, beim DCP haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass er gerne mal schnell irgendwie Schwerpunkte anders ausgelegt hat. Das hat seine Regeln sicherlich nie gebrochen. Der war da eigentlich immer sehr, sehr sorgfältig. Aber wenn es dann zum Beispiel früher noch darum ging, wohlgemerkt, jetzt auch nochmal die deutliche Feststellung, ich habe tatsächlich jetzt den Eindruck gewonnen, auch wenn ich jetzt gleich da wieder zu dieser Annahme gesprungen bin, als ich das erste Mal gesehen habe, dass das Search ausgespart wurde, dass das Problem nicht mehr existiert, dass der DCP so ein großes Problem mit 8-Sterntiteln hat. Aber früher in dieser Zeit, da war man auch schnell dabei, sagen wir mal, zumindest so ein bisschen Regeln zu biegen, ja, um unerwünschte Ergebnisse nicht zu erhalten, ja, um denen vorzubeugen. Und also einfach nur so aus meinem Bauchgefühl raus hätte ich mir halt gewünscht, dass man hier vielleicht meine Regel gebogen hätte, um ein wünschenswertes Ergebnis herzustellen, weil der Preis soll sozusagen die besten Spiele auszeichnen und die besten Spiele nominieren. Und es ist einfach, für alle Beteiligten ist es doch unbefriedigend. Selbst für die Leute, die jetzt nominiert worden sind, ist es doch unbefriedigend zu wissen, dass einer der stärksten Konkurrenten nie wirklich 100% gegen sie antreten konnte.
Hm. Es ist auch, glaube ich, oder zumindest aus meiner Sicht, ist es halt so ein Punkt, ich wäre jetzt emotional nicht so auf der Ebene von André, man hätte dort irgendwie einen Weg finden müssen, ich verstehe, was er sagt und seine Begründung dazu finde ich auch nachvollziehbar, aber ich würde sagen, genau deswegen hat man Regeln und wenn dann halt sowas passiert, dann muss man sich auch dran halten, genau auch deswegen, weil man vorher die ganze Zeit diese Glaubwürdigkeitsprobleme hatte. Ich glaube, da hilft es nicht wirklich auch in der Außendarstellung des Preises und in dem sehr, sehr angekratzten, in der Öffentlichkeit zumindest, angekratzten Image des Preises. Irgendwas, wenn man jetzt an der nächsten Stelle biegt, auch wenn es eine vielleicht positive Biegung wäre, die die meisten Leute begrüßen würden. Ich denke mir, und ich habe auch ähnlich wie André von vielen Jurymitgliedern in der Zwischenzeit gehört, wie sehr professionalisiert sich das Verhalten hat und die ganzen Prozesse hinter den Kulissen, dass das dieses Jahr die bestdokumentierte, bestprotokollierte, professionellste Jury-Sitzungen gewesen seien. Und das halte ich auch für durchaus glaubwürdig. Man hat auch durchaus beim DCP aus der Vergangenheit gelernt, aber man hat immer punktuell aus der Vergangenheit gelernt. Und ich würde jederzeit weiter argumentieren, was man nicht gelernt hat, so dieser uralte Albert Einstein-Satz von wegen Wahnsinn ist dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Man wird das Renommee, das Ansehen des Preises und damit tatsächlich auch die Arbeit der Jury, die dort drin steckt, die Arbeit der Preisträger und Nominierten, man wird die niemals anständig würdigen können und auch so, wie sie es in einer Öffentlichkeit verdient hätten, wenn dieser Preis sich jedes Jahr wieder hinter eine verschlossene Türenwagenburg zurückzieht und niemand in der Lage ist, irgendetwas zu sagen. Es wird ja nicht mal bekannt gegeben, offiziell, wer die einreichenden Spiele waren. Wer stand denn überhaupt in einer Nominierung zur Auswahl? Niemand weiß das, wird nicht nach draußen kommuniziert. Zum Beispiel mit der Maßgabe, naja, es könnte ja der ein oder andere Entwickler, der eingereicht hat und dann nicht nominiert wird, der könnte sich ja bloßgestellt fühlen. Wo ich mir schlicht und ergreifend denke, wenn der Deutsche Entwicklerpreis, was so in Anführungszeichen eine private Sause der deutschen Entwicklerbranche ist, wenn der das macht, okay, aber wenn hier ein von einem Bundesministerium verliehener Preis mit Steuergeldern finanziert, alles hinter verschlossenen Türen macht, wenn sich Juroren wirklich in ihrer Wagenburg teilweise einigeln und nicht in der Lage sind, dir auch nur eine einzige Frage zu beantworten, weil sie sofort in so eine, ich habe ein NDA unterschrieben, Schildkrötenhaltung oder Schildkrötentaktik übergehen, dann hat der Preis ein echtes Problem und wird seine Glaubwürdigkeitsprobleme nie mehr lösen. Und das tut mir nicht für den Preis an sich leid, sondern das tut mir wirklich für die Arbeit der Juroren und insbesondere für die Preisträger und für die Nominierten leid. Denn mit einem vernünftigen Preis, der vernünftig und transparent kommunizieren würde, könnte man wirklich in diesem Land förderungsfähige und förderungswürdige Spiele und Studios unterstützen. André hat das vorher bei Deck 13 gesagt. Deck 13 mit The Search. Auch wenn ich überhaupt kein großer The Search-Fan bin von dem Spiel an sich, aber das ist genau die Sorte Spiel, die man in diesem Lande eigentlich fördern sollte und für die ein DCP gemacht ist. Und wenn es durch Intransparenz immer und immer wieder zu Breitseiten in die eigene Glaubwürdigkeit kommt. Letztes Jahr der Mimimi-Eklat. Gab es dazu jemals in irgendeiner Form eine öffentliche Aufarbeitung, dass eine Öffentlichkeit, die die ganze Sause mitfinanziert, zumindest Auskunft darüber bekommt, was hinter den Kulissen passiert ist? Nein, die gab es selbstverständlich nicht. Und auch dieses Jahr muss man wieder auf anonyme Quellen zurückkommen. Man muss stundenlang recherchieren, um einen simplen Fakt, wie das Spiel war letztes Jahr schon eingereicht, herauszufinden. Und das wird dem Preis weiterhin das Genick brechen und das wird weiterhin sein Renommee an einem Punkt halten, wo man, und man sieht es ja zum Beispiel, wenn man auf größere Webseiten surft, es interessiert sich keiner dort wirklich für den Deutschen Computerspielpreis. Das große Interesse existiert in der Branche selbst, die sich dann natürlich aus verständlichen Gründen auch so ein bisschen selbst feiert und so ein bisschen selbst auf die Schulter klopft. Außerhalb interessiert das so gut wie niemanden und die, die es interessiert, die schreiben Dinge drunter wie hahaha, die Witzveranstaltung mal wieder. Da muss der Preis raus.
Vielleicht noch mal ganz kurz als Ergänzung nur, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, der Preis soll jetzt sich über seine eigenen Regeln irgendwie komplett hinwegsetzen. Ich würde halt, mein Pitch wäre halt zu sagen, es gibt ja auch bei der Auslesung von Gesetzen immer die Herangehensweise zu fragen, was ist denn der Geist des Gesetzes? Was will man denn damit überhaupt erreichen? Was soll das denn dieses Reglement bewirken? Und das Reglement im DCP, das durchaus sinnvoll ist, soll halt verhindern, dass jetzt irgendwie ein Entwickler das gleiche Spiel x-mal einreichen kann, um dann halt x-mal die Chance auf einen Gewinn zu haben, indem er sagt, so hier und jetzt nochmal die Konsolenversion oder hier, das ist die mit Patch so und so, die kann ich halt auch nochmal einreichen und so, das ist alles sehr sinnvoll. Aber das trifft halt auf The Search nicht zu. Ja, und das, man will mit dieser Regel nicht erreichen, dass ein Spiel aufgrund von irgendwelchen bürokratischen Abläufen oder logistischen Abläufen nie wirklich zu 100% in den Preis antreten kann, wo ich dann sagen würde, wenn man das den Geist der Regelung zugrunde legt oder sowas, wäre es vielleicht möglich gewesen. Das ist sozusagen nur das Ding. Aber es kann gut sein, dass die Regeln tatsächlich so eindeutig gefasst sind und sowas. In der Hinsicht muss man sagen, da gibt er sich schon Mühe. Zu dem, was Jochen gesagt hat, würde ich auch ergänzen wollen. Vor allem der DCP, habe ich das Gefühl, der Umgang mit dem DCP in der Branche insbesondere ist eher so, als ob man da ein rohes Ei hat und man will es halt auf gar keinen Fall irgendwie zerschlagen. Also es geht immer darum, diesen Preis zu erhalten, glaube ich. Man hat immer das Gefühl, wenn man da jetzt nicht aufpasst oder sowas, dann hat hinterher die Politik keine Lust mehr drauf oder sonst irgendwas. Also es ist immer der Fokus so drauf, Hauptsache es gibt nächstes Jahr noch ein DCP und übernächstes Jahr noch ein DCP und Hauptsache die Fördergelder werden immer größer. Und die Außenwirkung des Preises ist dann zweitrangig, ja, bestenfalls. Und das ist einerseits natürlich aus so einer reinen finanziellen Perspektive sozusagen nachvollziehbar. Also die teilnehmenden Entwickler, denen kann wahrscheinlich die Außenwirkung relativ egal sein, solange hinterher das entsprechende Preisgeld auf ihr Konto wandert. Aber als außenstehender Beobachter denkt man sich halt schon immer, Kinders, das Ding gibt es jetzt so lange, es sollte doch einigermaßen safe sein und man könnte doch jetzt auch mal wirklich an diesen Preis anfassen und sich mal überlegen, wo will ich damit hin und wie kann ich denn diese Transparenz herstellen? Insbesondere auch zum Beispiel, was dieser Preis überhaupt sein möchte. Denn zum Beispiel, es gibt beim DCP, ich weiß nicht, wie das heute gehandhabt wird. Früher war es zum Beispiel so, dass halt solche Sachen wie auch eben, ist ein Spiel pädagogisch wertvoll und sowas, das spielte eine bestimmte Rolle. Ich bin mir sicher, dass das zumindest in den Kinder- und Jugendkategorien immer noch eine Rolle spielt. Aber auf welcher Basis die Jury entscheidet, selbst das ist etwas, das kann man zu einem gewissen Grad auf der Webseite nachlesen, aber so richtig eindeutig und transparent wird das auch nicht. Und auch da würde ich mir halt echt wünschen, dass der Preis mal einen Schritt nach vorne macht, dass man wirklich mal endlich ein Gefühl dafür bekommt, was will er denn sein? Was wird hier tatsächlich ausgezeichnet und warum und auf Basis welcher Kriterien und so weiter und so fort, dass da einfach auch ausführlichere Begründungen zu den einzelnen Titeln erscheinen. Es gibt diese kurzen Begründungshäppchen zu den Nominierungen, die sind aus meiner Perspektive aber meistens nicht dazu geeignet, dass ich mir ein klares Bild davon verschaffen kann, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist.
Zumal an der Stelle sagen einem dann ja gerne mal, vielleicht das ein oder andere Jurymitglied oder Leute aus dem Awardbüro oder Leute aus der Branche sagen ja da gerne mal, das wird doch woanders auch nicht anders gemacht als hier. Bei den Oscars weißt du ja auch am Ende nicht, auf welcher Basis das irgendwie passiert ist, wie das Abstimmungsergebnis war oder beim Deutschen Entwicklerpreis. Und da würde ich jederzeit sagen, A, die ganze Sache mit den öffentlichen Geldern habe ich vorher schon gesagt, da ist das was anderes, ob das eine private, gesponserte Veranstaltung ist von einer privaten Organisation oder ob ich jetzt als Steuerzahler den ganzen Spaß mitfinanziere, dann denke ich immer, dann habe ich mehr Auskunftsrecht, dann habe ich mehr Transparenzrecht. Aber es ist auch eine Frage des Renommees des Preises. Der Oscar kann sich das leisten, auch der Deutsche Entwicklerpreis kann sich das leisten. Wenn dein Preis halt wirklich mit diesen Glaubwürdigkeitsproblemen kämpft und zu kämpfen hat und auch durchaus in der Vergangenheit zu Recht deswegen damit zu kämpfen hat, dann musst du, wenn du das Renommee wiederherstellen willst, halt vielleicht ein paar transparentere Dinge machen, als es die renommierte Konkurrenz tut. Dann ziehst du dort einen schlechten Vergleich. Und zu dem, was André gesagt hat, was eben so diese konkrete Transparenz angeht. Jetzt gucke ich dieses Jahr zum Beispiel auf die Kategorien Bestes internationales Spiel und Beste internationale Spielewelt. Warum auch immer es diese beiden verschiedenen Kategorien gibt. Und dort sind die gleichen drei Spiele nominiert, nämlich Assassin's Creed Origins, Horizon Zero Dawn und Super Mario Odyssey. Will jetzt nicht sagen, diese Spiele hätten es nicht verdient, als bestes internationales Spiel ausgezeichnet zu werden. Aber guckt man sich die Kategorie in der Vergangenheit an, sieht man immer oder nahezu ausschließlich Spiele von großen Herstellern. Und auch da drängt sich so ein bisschen die Frage auf, warum ist denn zum Beispiel dieses Jahr kein Edith Finch nominiert? Oder warum ist denn dieses Jahr kein Persona 5 nominiert? Oder warum ist denn dieses Jahr kein Nier Automata? Also nicht die ganz großen AAA-Franchises. Warum sind diese Sorte Spiele nicht nominiert? Und man weiß es nicht. Ich weiß nicht, waren die eingereicht? Ich weiß nicht, ob Annapurna, der Publisher von What Remains of Edith Finch beim Deutschen Computerspielpreis als bestes internationales Spiel eingereicht hat. Vielleicht waren es nur diese drei Spiele und deswegen sind die nominiert. Niemand hat da eine wirkliche Ahnung. Selbst wenn man dann sich den Publikumspreis, der zur Abstimmung steht, anguckt, dort sind eben nicht nur die eingereichten Spiele drin, sondern laut Teilnahmebedingungen auch welche, die die Jury oder das Awardbüro vorgeschlagen hat. Das heißt, man kann auch anhand dieser Liste nicht wirklich nachvollziehen, was hat der Entwickler in diesen Kategorien, in den anderen Kategorien eingereicht. Und dann sitzt man so ein bisschen da und denkt sich, dann ist halt der Preis nichts wert. Also ganz ehrlich, so ein bestes internationales Spiel, gut, der existiert jetzt wahrscheinlich eher deswegen, damit sich noch ein paar Leute aus der Publisher-Ecke auf der Bühne irgendwie mit einem Preis sonnen können, was ja auch okay ist bei so einem Branchenpreis. Aber was ist denn der Wert, wenn ich nicht mal weiß, in welchem Konkurrenzumfeld der ganze Spaß stattgefunden hat?
Ja, also wie gesagt, es wäre halt einfach wünschenswert, dass sich der Preis da nochmal erheblich öffnet. Also auch da, es gab in der Diskussion dann zum Beispiel auch dann immer schnell so, dass sag ich mal, so einen gewissen Whataboutism oder so ein gewisses Argument in Richtung Extrem, dass man sagt so, ja, soll man jetzt die Juryberatung mitfilmen und das ins Internet stellen, wo ich erstmal natürlich sofort sagen würde, so hätte ich ehrlich gesagt nichts dagegen, aber was ich verstehen kann ist, ein gewisser Grad von Anonymisierung und Geheimhaltung ist erstens wünschenswert und nützlich, also die Jury sollte halt beraten können und sollte ihre Meinung äußern können, ohne dass eine einzelne Person fürchten muss, dass sie dann hinterher quasi in der Branche für ihre Einzelentscheidung Rede und Antwort stehen muss. Ja, weil da sitzen natürlich Leute aus der Branche drin, teilweise zumindest, und ich sag mal, die können einfach freier entscheiden und freier argumentieren, wenn das hinter verschlossenen Türen geschieht. Also zu einem gewissen Grad sowas kann man das nachvollziehen und kann man das sinnvoll finden. Aber zum Beispiel dann alles, was darüber hinausgeht, also was einfach nur den Befund einer Jury als Gruppe angeht zum Beispiel, da sehe ich keinen Grund mehr, warum das nicht in einem größeren Maße offengelegt werden sollte. Oder auch, warum nicht Jurymitglieder, die mit ihrem Namen dazu stehen wollen, was sie selbst gesagt haben, warum die das nicht dürfen sollten, wenn sie selbst damit nach außen gehen möchten, wie sie entschieden haben, wie sie das gesehen haben, wie sie argumentiert haben.
Das ist eine interessante Frage. Ich bin ja mal gespannt, ob sich irgendetwas aus der ganzen Situation ergibt. Ein wenig wurde ja diskutiert. Ich habe es angesprochen, es gibt eine Facebook-Gruppe, wo die deutsche Spielebranche relativ vollzählig antritt. Und da gab es lange Diskussionen, die tatsächlich etwas befremdlich waren, da Jurymitglieder sich geäußert haben mit Nichtäußerungen, so nach dem Motto, ich kann euch leider nichts dazu sagen, ich sitze in der Jury. Eine paradoxe Situation. Aber vielleicht ändert sich ja was und vielleicht hört ja auch der ein oder andere, das ein oder andere Jurymitglied sogar diesen Podcast, vielleicht sogar ein DCP-Mitstreiter und überlegt sich eine Lösung. Wäre das nicht schön, ja, wenn durch diesen Diskurs angeregt gute Änderungen entstünden?
Ich muss dazu sagen, ich habe durchaus mit Jurymitgliedern, ich habe auch mit Menschen aus dem Umkreis des Veranstalters gesprochen, die gesagt haben, ja, genau das. Und ich setze mich schon dafür ein. Es hat bislang nur nicht in dem Maße gefruchtet, wie ich es mir auch wünschen würde. Also es ist nicht so, dass diese Menschen, die da sitzen, blind wären oder so. Also nochmal, ich bin der Meinung, dass die Jury vom Deutschen Computerspielpreis größtenteils wirklich gut besetzt ist. Ja, also zumindest die Jurys, die ich jetzt für The Search und so, wer da drin gesessen hat, nochmal, das Spiel hatte garantiert kein Juryproblem. Ja, und ich habe auch bei diesem Ablauf, das ist halt sozusagen tatsächlich erstmal blöd gelaufen und ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt irgendeine der beteiligten Parteien tatsächlich jetzt irgendwie vorsätzlich blöde Entscheidungen getroffen hat oder sonst irgendwas. Das ist halt einfach nur so ein Fall von, im Rahmen dieser Strukturen ist da echt irgendwie einfach ein blöder Ablauf vonstatten gegangen, bei dem halt The Search am Ende sozusagen das Opfer gewesen ist. Ja. Aber es ist halt wirklich einfach unnötig und unbefriedigend und für den Preis jetzt, so wie er dasteht, auch nicht hilfreich, dass das Ganze halt so dermaßen abgekapselt wird. Ich sehe den Grund dafür teilweise überhaupt nicht.
Zumal du dann ja auch noch den Fall hast, wenn du in die einzelnen Detailkategorien reinguckst, dass dort schon Entscheidungen einer Jury sind, bei denen man, zumindest mir geht so und auch teilweise anderen Leuten, die man mittlerweile in Foren und in Gesprächen mitgekriegt hat, wo man sich schlicht und ergreifend fragt, was macht dieses Spiel in dieser Kategorie? Ein schönes Beispiel ist, was macht Elex in der Game Design Kategorie? Also Elex hätte ich persönlich, und ich glaube, André, dir geht's ähnlich, wir haben ja damals in unserer Wertschätzung drüber gesprochen, dass Elex eigentlich eher in die Inszenierungskategorie gehören würde, nicht weil es so eine tolle Grafik hat, sondern weil der Star des Spiels eben die sehr gut in Szene gesetzte postapokalyptische, abwechslungsreiche Welt ist und nicht wirklich das Kampfsystem des Spiels oder das Fähigkeiten, also die grundlegenden Game-Design-Sachen, die sind bei Elex eigentlich nicht sonderlich großartig, aber der ganze Rest, das ganze Atmosphärische, das ganze Weltendesign, das hätte für mein Gefühl in eine völlig andere Kategorie gehört, in der jetzt zum Beispiel The Long Journey Home ist, von der ich nicht verstehe, was das bei Inszenierung statt bei Game-Design zu suchen hat. Und jetzt will ich nicht sagen, meine Entscheidung oder meine Meinung ist die einzig richtige. Ich sitze halt nur völlig befremdet davor und denke mir, was zur Hölle ist dort passiert, weil es eben keinerlei Begründung gibt. Und weil es eben auch keinerlei, man kann nicht einfach mal in der Fachjury nachfragen, hey, warum habt ihr das denn da bewertet? Und dann kriegt man vielleicht eine plausible Begründung zurück und dann denkt man, ach ja, das ist ja eine ganz gute Argumentation, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Sondern es wird einfach nichts gesagt. Warum?
Ja.
Ich verstehe es nicht.
Das ist ja das, was ich vorhin auch meinte. Also es kann auch sein, dass die Kategorien in einer Art und Weise definiert sind, dass das dann auf einmal Sinn ergibt. Es kann sein, dass Schwerpunkte irgendwo entsprechend vorgegeben sind vom Preis, die Juryentscheidung in die eine oder andere Richtung dann eben wieder sinnvoll erscheinen lassen. Also mir und Sebastian ging es halt so mit Widget. Widget ist so der Überraschungsnominierungskandidat, ist nominiert für bestes deutsches Spiel, ist sogar bestes internationales Multiplayer-Spiel nominierter. Und wir haben das gespielt und weiß nicht, also Sebastian war kurz vor dem Wachkoma teilweise und ich habe mir auch sehr, sehr schwer getan damit. Das ist, glaube ich, auch in der Game Design Kategorie, obwohl für mich relativ eindeutige größere Game Design Mängel für mich identifizierbar waren. Und aber wie gesagt, ich habe Vertrauen in diese Jury. Ich glaube, dass die Jury durchaus mir handfeste Argumente geben könnte, warum sie so entschieden haben. Und es würde mich tatsächlich auch brennend interessieren, warum die Jury so entschieden hat. Aber wie gesagt, irgendwann wird es diese kleinen Textchen zu den Nominierungen geben. Aber ich glaube, genau solche Fragen werden die eben erstens nie oder wenn dann nur sehr unvollständig beantworten. Weil das sind dann schon so halbe Laudatios, zumindest in meiner Erfahrung, die man da nachlesen kann. Also in der Zeit, in der ich in der Jury des Deutschen Computerspielpreises war zum Beispiel, ist es auch so, du bist dann fertig mit der Beratung deiner Fachjury und am Schluss wird man gebeten, diese Texte irgendwo noch jemanden in die Feder zu diktieren oder aufzuschreiben. Und das ist halt der Moment, alle wollen schon nach Hause. Du sitzt da schon seit 6, 8 oder sonst wie viel Stunden und hast über diese Spiele beraten. Und jetzt geht es darum, nochmal kurz diese Zusammenfassung der Jurymeinung zu formulieren und sowas. Das sind selbstverständlich dann keine Texte, die jetzt mit so einer BPJM-Begutachtung oder irgendwas in ihrer Ausführlichkeit oder Tiefe oder sonst irgendwie vergleichbar sind. Ja. Aber das fehlt mir auch. Also ich habe auch das Gefühl, das würde halt auch einfach eine super interessante Auseinandersetzung ergeben, weil, wie gesagt, also weil das Leute sind, deren Meinung ich durchaus respektiere, würde es mich halt tatsächlich sehr interessieren. Es wäre mir auch eine Freude, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich glaube, da könnte man bestimmt neue Perspektiven gewinnen.
Um mal ganz kurz ein Beispiel für diese Jurybegründungen, die dann bei der Preisverleihung oder mit der Preisverleihung, mit der Bekanntgabe der Gewinner veröffentlicht werden. Aus dem letzten Jahr, wo Portal Knights bestes deutsches Spiel war, war die Jurybegründung in ihrer Vollständigkeit, zumindest so wie sie in der Pressemitteilung von damals steht, das Action-Rollenspiel Portal Knights besticht durch eine kunterbunte und clevere Mischung aus bekannten Spielelementen und überzeugt sowohl große als auch kleine Spieler.
Ja, ne? Da,
da weißt du Bescheid.
Da sitzt du da und hast keine Fragen mehr. Also das ist halt so, wir haben ja, das hatte ich euch geschickt, wir hatten eine der Begründungen auch gesehen schon, die noch nicht öffentlich war, zu, ich glaube, The Long Journey Home. Und auch da war so ein Ding, wo man sich gedacht hat, das sind natürlich dann häufig einfach irgendwelche Feststellungen drin und man würde sich aber tatsächlich eher freuen zu wissen, wieso man zu dieser oder jener Feststellung gekommen ist. Ich meine, das ist jetzt natürlich super, super im Detail sozusagen, aber ich habe das Gefühl, weil ja auch immer beklagt wird, dass der DCP so wenig Beachtung findet, so gerade unter den Core-Gamern und so, was vielleicht auch nur eine reine Perspektive der Entwickler und von uns Journalisten ist und die Veranstalter oder die Verbände denken sich, es ist uns wurscht, es ist überhaupt kein Preis, der für euch gemacht ist, ihr Core-Gamer interessiert uns eh sowieso nicht, die große Masse an Leuten sind die Gelegenheitsspiele, da kommt die Kohle her, für die ist dieser Preis, aber aus unserer Perspektive wäre das halt schon echt ein Gewinn und es würde halt auch möglich machen, dass man sich damit viel mehr auseinandersetzt. Also ich würde zum Beispiel, keine Ahnung, wir würden vielleicht auch eine Sonntagsfolge machen wollen, wo wir uns mit genau solchen Perspektiven auseinandersetzen, aber wir erfahren sie halt nicht.
Ha, Jungs, das war eine interessante Diskussion. Des Pudels Kern scheint definitiv Transparenz und Kommunikation zu sein und schauen wir mal, ob der DCP uns dieses Jahr noch ein paar Punkte geben wird, an dem wir noch einen Hebel ansetzen können, wo wir uns nochmal drüber unterhalten können. Aber das war bis jetzt schon mal eine ganz interessante Debatte. Gibt's noch irgendwas, was ihr zum Schluss sagen wollt? Ansonsten würde ich das Baby nämlich langsam nach Hause bringen. Nein?
Nope.
Ausgezeichnet. Nope. Dann, liebe Bäcker, liebe Zuhörer, danke fürs Dabeibleiben. Ich hoffe, das war interessant und wertvoll für euch, dass wir diese Sonderfolge aufgenommen haben. Ansonsten gibt es dann nächste Woche um die Zeit die normale Magazinfolge, die wird natürlich nicht pausiert. Das war's von uns. Falls es Diskussionsbedarf gibt, natürlich diskutiert unter forum.gamespodcast.de und dann auf bald. Ciao.